Wir haben gesehen, es führt alles zu Jesus, Vers 22 bis 24. David hört den Spott des Goliath und sieht die Angst seines Volkes. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Drosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer heraus mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Ja, der Mann Goliath, aber der hat auch nichts Neues, er hat immer die gleiche Platte. Irgendwann ist das auch langweilig. Auch der ganze Spott und die ganze Kritik aus der Welt und Anfang. Denkst du, hast du auch alles schon mal mehr als einmal gehört. Ist schade, dass er nichts Neues mehr hatte. Aber noch schlimmer ist natürlich, dass ihm keiner widerstanden hat. Bis auf den, den der Herr hier berufen hat. David lässt sich nicht beeindrucken von Löwen und Bären und eben auch nicht von Männern. Das sind alles nur Geschöpfe. Das ist das, was Goliath mit dem Löwen und Bären einfach verbindet. Das sind Geschöpfe. Das sind Geschöpfe. Das ist der große Unterschied. Sauls Angebot und Gottes Ehre, interessant, diese Verse 25 bis 27, die ja auch für sich sprechen. Die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Also drei Sachen. Ich bin froh, dass nicht irgendjemand anders mir eine Frau geschenkt hat. Das finde ich nicht so prickelnd. Kommt ja heute Nachmittag noch die Geschichte mit Michael. Das ist auch nicht nur einfach Glück gewesen. Überhaupt die Geschichte mit den Frauen bei David. Und ja, eine große finanzielle Belohnung. Prinzessin, also Mitglied in der Königsfamilie wären, was auch kein Aufstieg war für David, aber es war ein Weg, den Gott ihn geführt hat. Es gibt Leute, mit denen möchte ich nicht per Du sein. Das ist einfach so. Es ist gut, wenn man zu manchem auch noch eine gewisse Distanz hat. Und es gibt eine lebenslange Steuerbefreiung. Das ist natürlich für Deutsche. Aber David war kein Deutscher. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das Volk antwortete ihm wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Das ist jetzt hochinteressant und das ist jetzt für uns auch wieder ein ganz wichtiger Lehrstoff. Die anderen Soldaten konzentrieren sich darauf, wie gefährlich die Schlacht oder wie hoch die Belohnung für den Sieg war. Das sind die beiden Aspekte, die sie betrachten. Und David, und es scheint so, dass er allein sich auf den Ruf Israels und auf die Ehre des lebendigen Gottes konzentriert. Das ist eine völlig andere Perspektive. Die sehen dasselbe. Sie sehen beide das Gleiche. Und das zeigt wirklich, dass David ein Mann nach Gottes Herzen ist oder dazu wird, wie Gott ihn dann auch ausrüstet. Er kümmert sich um die Dinge, die Gott dem Herrn am Herzen liegen. Und er sah das Problem mit geistlichen und nicht mit materiellen oder fleischlichen Begriffen. Als die Männer Israels sagten, dieser Mann, sagt David, dieser Philister, dieser Unbeschnittene. Als die Männer Israels sagten, er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen, sagt David, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Als die Männer Israels sagten, der ihn schlägt, sagt David, der Mann, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet. David sah die Dinge aus der Perspektive des Herrn. Und die Männer Israels sahen die Dinge nur aus der Perspektive der Menschen. Für alle Fragen unseres Lebens ist das unglaublich wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben. Und da geht es jetzt gar nicht als erstes um richtig und falsch, sondern es geht darum, aus welcher Perspektive wir Dinge in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Welt betrachten. Und das ist ja der Grund, wenn man auch manche Lieder sieht, auch aus schwierigen Zeiten, auch Paul Gerhardt in seiner Zeit. Warum konnte der solche Texte schreiben? Was der persönlich erlebt hatte, der hätte doch nur Trauerlieder schreiben können. Wenn er den 30-jährigen Krieg sah und alles, der hätte doch nur negative Nachrichten verbreiten können. Aber er sah das aus Gottes Perspektive. Und es geht um die Ehre des Herrn. David überprüft die Gerüchte, die in der Luft hängen. Das finde ich auch wichtig. Es gibt so viele Pappkameraden in der Welt, die scheinbar als Feinde hingestellt werden, wo man einfach sagt, das ist doch nur ein Pappkamerad. David kannte die Geschichte von Dagon, dem Gott der Philister. Och, war es dann eine schöne Geschichte. War das schön, als man die in der Jungschar durchgenommen hat oder erklären durfte. 1. Samuel 5, schon lange her, dass wir uns damit beschäftigt haben. Dagon fällt einfach mehrfach um, weil er neben der Bundeslade steht. Das ist das Kennzeichen der Götzen zu allen Zeiten. Sie müssen herumgetragen werden und sie müssen wieder aufgestellt werden, wenn sie umstürzen. Deshalb sagt Jeremia von der Vogelscheuche im Gurkenfeld. David wird von seiner Familie missverstanden. Das ist der weitere Aspekt hier, den wir sehen. Vers 28 bis 30. Jetzt kommt dieser familiäre Konflikt. Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu und wiederholte die Frage und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David. Eigentlich hätte man meinen können, der freute sich. Ein Gruß von zu Hause, Gruße an der Front und dann noch Käse und geröstetes Brot. Aber Davids Worte verärgerten Eliab und dafür gab es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich habe überlegt, was das sein ist. Ich weiß es nicht. Wir können in das Herz nicht reinschauen. Aber es ist natürlich offensichtlich, dass das, was uns hier geschildert wird, auch etwas ist, was von dem der Herr Jesus gesprochen hat, was er selbst erlebt in seiner eigenen Familie und was er allen verheißen hat, die ihm nachfolgen, diesen Kampf und diesen Stress auch in der eigenen Familie und Verwandtschaft. Warum war Eliab so zornig? Erstens war er wütend, weil er David für einen minderwertigen, nutzlosen Menschen hielt, der kein Recht hatte, seine Meinung zu äußern. Wie viel Eifersucht oder Neid gibt es da? In der Familie, aber auch in der Familie Gottes. Da kann man auch wirklich immer nur ehrlich beten, Herr, erforsche mein Herz, prüfe mich. Man wird erinnert an den Besuch Samuels in dem Haus. Ja, was ist da passiert bei den Brüdern? Wir haben das gestern Abend kurz angesprochen. Wir wissen es nicht, aber irgendwas ist ja scheinbar, hat sich ja da aufgeladen. Oder bei Josef. Was ist da passiert in der Familie? Zweitens war er zornig, weil er meinte, Davids Beweggründe zu kennen. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Ich wundere mich immer, wenn Leute wissen, warum ich was tue. Es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man die Motive eines Menschen von außen einfach meint zu verstehen. Und auch an der Stelle muss man manchmal ein bisschen bescheidener werden und auch da vor dem Herrn stehen und einfach sagen, dass das allein Gott dem Herrn zusteht, unser Herz zu verstehen und zu beurteilen. Andere können sich an mir täuschen, das erlebt man, das habt ihr alle wahrscheinlich schon mal erlebt, und wir täuschen uns auch da bei anderen. Das ist manchmal mir aufgefallen, auch in manchen geistlichen Auseinandersetzungen, in denen ich stand, wenn man mit Menschen dann persönlich gesprochen hat und persönlich kennengelernt hat und plötzlich merkte, ja, was da für eine Armut ist im Herzen. Was der eigentliche Grund ist. Wenn man nach außen so stark auftritt und irgendwo und präsentiert, um den Kreis, der einen hochhimmelt, zu bestätigen und zu bedienen. Und im Herzen sieht das völlig anders aus. Die Leute, mit denen habe ich im Auto gesessen, die immer nur der Star waren, und die haben bitterlich geweint. Und die haben gesagt: Friedemann, ich bin nicht der, zu dem die Leute mich gemacht haben. Aber irgendwann ist man in so einem Strudel drin, dass man nicht mehr rauskommt. Jeremia 17, Vers 10, trügerisch ist das Herz. Jeremia 17, Vers 10. Aber wenn ihr ganz Jeremia lest, stoßt ihr sowieso da drauf. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, ist das Gewissen. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinem Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Drittens war Eliab wütend, weil er dachte, dass David versuchte, einen anderen dazu zu bringen, gegen Goliath zu kämpfen. Nur damit er einen Kampf anschauen könnte. Es gibt ja auch Gläubige, die fühlen sich immer wohl, wenn sie Kämpfe beobachten können. Auch im Reich Gottes. Muss man sich auch ganz kritisch prüfen. Er selbst war ja ein großer, gut aussehender Mann, haben wir gestern Abend gelesen. Und er hatte vielleicht auch das Gefühl, dass David sagte: Ey, mein ältester Bruder, warum machst du denn nicht? Warum trittst du denn mal rein? Lässt sich 40 Tage hier beschimpfen. Und viertens war er wütend, vielleicht war das der Hauptgrund, weil David recht hatte. Das ist oft der Grund für Wut, dass David recht hatte. Wir haben das, als wir Kinder waren, selbst erlebt. Wenn man Geschwister hat, hat man das erlebt. Da kann ein Kind richtig zornig werden, wenn man plötzlich einfach merkt, meine Mama, die hat recht. Mein Papa, der hat recht. Also wenn man bestürzt ist und große Angst hat oder sich entsetzlich fürchtet, ist das Letzte, was man dann will, dass dir jemand sagt, du sollst mutig sein. Und David weiß gar nicht, was ihm da geschieht. Er sagt: Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch nur was gesagt. Und David blieb bei seiner Meinung. Ist interessant, dass David auch an der Stelle sich nicht so sehr auf sich selbst bezogen hat und jetzt nicht beleidigt war oder irgendwas, sondern es ging ihm um die Sache Gottes. Wichtiger als seine eigene Sicherheit, sein Ruhm, seine Ehre, sein persönliches Leben war ihm der Einsatz für Gottes Sache, für Gottes Angelegenheit. Das ist manchmal etwas, auch wenn wir gekränkt worden sind, wenn wir verletzt worden sind, wenn wir an uns jemand schuldig wurde, dass man diese Größe besitzt und sagt: Und es geht mir um die Sache des Herrn und es geht nicht um mich. Ja, es ist Unrecht geschehen, aber ich muss kein Recht bekommen bei Menschen. Ich muss mich nicht verteidigen. David war mehr um Gottes Angelegenheiten besorgt als um seine eigenen Gefühle. Ich denke, dass wir da lernen können. Zu sagen: Trachte zuerst nach dem Reich des Herrn. Und es zeigte sich die Stärke der Waffenrüstung Gottes in seinem Leben. Und letztlich muss man sagen, als ich diese Geschichte jetzt nochmal so neu gelesen und studiert habe, immer wieder, wo ich mir gesagt habe, hier an dieser Stelle, auch in diesem Gespräch mit seinem Bruder, da wurde die Schlacht entschieden. Wenn Eliabs verletzende Worte David so getroffen hätten, dass er den Geist Gottes letztlich betrübt hätte mit seinem Verhalten, dann wäre auch Davids Kraft dahin gewesen. Aber als David seinen Geist beherrschte und sanft reagierte, war er im Einklang mit dem Geist des Herrn. Sanftmut, Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7, ihr kennt die Stelle. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Entmutigung gegeben. gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Zucht. Aber die Kritik aus der eigenen Familie wiegt oft sehr schwer. Das war die Kritik auch an unserem Herrn Jesus. Wer ist denn dieser Mann, der da jetzt plötzlich auftritt? Matthäus 13, Vers 54 bis 57 wird das berichtet. Als er in seiner Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihren Synagogen, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist das nicht der Sohn des Zimmermann? Heißt nicht seine Mutter Maria? Seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus, eigenen Haus. Das ist hart, wenn man das in der Familie erlebt. Aber das ist auch etwas, was der Herr uns angekündigt hat, dass er, ja, dass wir da wachsam sein müssen. Ich habe von Spurgeon ein Zitat gelesen, der zu dieser Stelle, zu David, sagte, unmittelbar vor der Begegnung mit dem Philister bestritt David einen Kampf, der ihn weit mehr Überlegung, Besonnenheit und Geduld kostete. Das Wortgefecht, das er mit seinen Brüdern und mit König Saul austragen musste, war eine härtere Prüfung für ihn, als in der Kraft des Herrn auszuziehen, um den unbeschnittenen Angeber zu besiegen. Manch einer hat mehr Ärger mit seinen Freunden als mit seinen Feinden. Und wenn er gelernt hat, den bedrückenden Einfluss kluger Freunde zu überwinden, dann macht er kurzen Prozess mit dem Widerstand von bekennenden Feinden. Wer die Biografie von Spurgeon kennt, weiß, dass er darunter sehr gelitten hat. Von diesem Friendly Fire aus den eigenen Reihen. Der Abschnitt, David bereitet sich auf den Kampf gegen Goliath vor, Vers 31 bis 40. Saul erfährt von Davids Worten, Vers 31, 32. Die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt und man meldete sie Saul und er ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken, dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Was war das Besondere an Davids Haltung, die er hier zeigte? Er war eigentlich nichts Besonderes. Das ist das Besondere. Hier stellt ein junger Mann einfach die Fragen, weil er dem Wort Gottes glaubt. Und das geistliche Niveau in Israel war bereits so stark abgesunken, dass jemand durch seinen einfachen Glauben, durch einfache Worte und Nachfragen auffiel. Was ist das für ein Niveau, das wir heute manchmal erreicht haben, dass man einfach mit der Bibel schon auffällt? Ich habe das, was ich am Anfang gesagt habe, Psalm 34, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen in diesen Herrn und in sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich bin dem Herrn so dankbar über die vielen Jahre und Jahrzehnte, die ich in meinem Dienst auch erleben durfte, dass der Herr mir bis heute diesen einfachen Glauben geschenkt hat. Ich halte so daran fest, nicht um mich zu brüsten, aber es ist für mich eine einzige Gnade Gottes, weil ich kenne Geschwister, die leiden unter Zweifel, die kämpfen mit Anfechtung an dieser Stelle und das ist keine Sünde. Aber ich bin so dankbar, dass ich so einfach bin, so einfältig, einmal gefaltet von meinem Herrn. Ich einfach Jesus, einfach die Bibel, einfach glauben. Ich hatte mal einen Stress mit einer evangelikalen Ausbildungsstätte, ging um hysterisch-kritische Bibelmethode. Ich habe, tut das so weh, ich habe das, aber ich saß dann, ich hatte was geschrieben, ich hatte da Konsequenzen gezogen und das wurde da nicht verstanden. Da habe ich gesagt, ich will nicht fliehen, ich stelle mich dem, ich habe sogar keine, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich habe da keine Angst oder so und saß dann in einem Kreis mit einigen Professoren. Alles sehr gebildete Leute, alle gebildeter als ich. Und wir haben anderthalb Stunden ungefähr diskutiert über verschiedene Fragen. Und dann schmiss einer der Dogmatiklehrer auch, schmiss seine Unterlagen dahin. Ich hatte, das ist ja schon eine einzige Provokation, wenn du in solche Gespräche nur mit der Bibel kommst. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich was Besonderes bin. Das war für mich einfach so selbstverständlich. Und ich wundere mich immer, wenn dann andere keine Bibel auf dem Tisch haben. Und dann schmiss er die Sachen dahin und dann sagt er, Herr Wunderlich, das hat alles keinen Sinn, Sie mit Ihrem einfachen Sonntagsschulglauben. Und ich habe gedacht, Mama, Papa, danke, dass ihr mich in die Sonntagsschule geschickt habt. Ich habe das zu Hause gelernt, diesen einfachen Sonntagsschulglauben. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Aber das ist Gnade und David ist hier so einfach. Dann bewirbt er sich für den Kampfeinsatz. Saul sagt zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, aber er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Ja, Saul hat 40 Tage darauf gewartet, dass einer seiner Leute sagt, er ist bereit, gegen Goliath zu kämpfen. Und niemand findet sich 40 Tage lang. Die Logik Saul lautet, du kannst auch nicht gehen. Ja, wie es nicht geht, das wissen wir. Da brauchen wir niemanden mehr, der uns das sagt. Und Saul hatte total versagt. Das ist ja eine einzige Bankrotterklärung. Und er hatte die geistliche Beurteilung dieser Situation, hatte er die Orientierung verloren. Das ist das eigentliche Problem. Er sah nur auf die äußeren Dinge. Er hatte keinen Blick für Gottes Perspektive. Er hat das Wort Gottes aus den Augen, die Verheißung Gottes aus den Augen und aus dem Herzen verloren. Und ohne den Geist Gottes bleibt das Wort Gottes kraftlos. Das ist einfach so. Das reine Zitieren von Bibelversen macht das nicht kraftvoll. Wir sind angewiesen auf diese Bestätigung durch den Geist Gottes, dass der Herr durch sein Wort wirkt. Und das ist kein Automatismus und das ist nicht etwas, was ich auch als bibeltreuer Mensch, als frommer Mensch tun könnte. Ich kann es nicht. Vers 34 bis 36, diese Bewerbungsgespräche, Empfehlungsschreiben, ich lese die Verse jetzt der Zeit wegen nicht mehr, ich habe mich bewährt bei meinen Löwen und Bären und das ist doch auch nur ein Geschöpf, wo ist das Problem? Er redet nicht von seinen eigenen Fähigkeiten, sondern er hat darin auch gesagt, dass der Herr ihn bewahrt hat. Das ist diesen Blick, den er einfach hatte. Und er vertraut dem Herrn, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen, aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Vers 37. David spricht von Rettung, weil er um die Gefahr weiß. Ist nicht naiv. Der geistliche Kampf, in dem wir stehen, in dem Gemeinde Gottes steht, ist nicht, das ist kein Spiel. Und es gibt schlimme Verluste. Muss man das ernst nehmen. Das ist das, was auch oft so schmerzhaft ist, wenn man diese Dimension auch sieht. Aber er weiß, der Herr, der ihn in der Vergangenheit gerettet hat, der rettet ihn auch jetzt und auch in Zukunft. David vertraut nicht seinen Händen. Aber die Hände, die tragen die Schleuder und die Steine und das Schwert, mit dem er den Kopf Goliaths abtrennt. Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit zwischen der Bewerbungsrede Davids und der Antwort des Saul bestand, wird einfach zusammenhängend berichtet. Was bewegt Saul dazu, grünes Licht für diese Aktion zu geben? Es ging ja um alles oder nichts. Es ging ja auch um ihn. Es ging ja um das ganze Volk. Werden wir Knechte? Ich meine, das ist ja, dass der Mann dann grünes Licht gegeben hat. Er hat nicht dem Herrn vertraut, das wissen wir. Er hat nicht das Volk aufgerufen, jetzt eine Gebetsgemeinschaft zu haben oder ein Loblied anzustimmen, sondern er will sein Mögliches tun, um David zu stärken. Die Wahl der richtigen Waffen, Vers 38 bis 40, ist mit Ironie bald nicht mehr zu überbieten, wenn man sich das vorstellt, dieser David, der nie so eine Rüstung getragen hat. David kann nicht mit den menschlichen Hilfsmitteln laufen. David kann auch nicht mit der Ausrüstung eines anderen laufen. Das ist eine Erfahrung, die wir auch machen. Wir können nicht andere kopieren, sondern wir machen unsere eigenen Erfahrungen. Und deshalb heißt es in der Schrift immer, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Ich lese grundsätzlich nur Biografien von Leuten, die schon am Ziel sind. Ich habe ein Problem mit Biografien von Leuten, die noch leben. Wolfram Bühne ist der Einzige, dem ich gesagt habe, das ist gut, die Biografie ist gut. Weil er die Schwächen so deutlich herausstellt und den Mut hat, einiges auch, was die Gemeinde betrifft, anzusprechen. Und ich kenne ihn, weiß, wie er da denkt. Aber ich habe sonst, wenn mir Leute sagen, hast du meine Biografie, neulich traf ich einen, der sagte, hast du meine Biografie schon gelesen? Und ich sage, du lebst ja noch, wenn du tot bist. Wir dürfen nicht kopieren, wir dürfen nicht Menschen ans Menschen hängen. Die Waffenrüstung, die uns gegeben ist, ich nenne sie einfach, ihr kennt sie, Epheser 6, 13 und 18, das ist die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir an dem bösen Tag widerstehen und wenn alles ausgerichtet ist, stehen bleiben können. Früher haben die Brüder immer gesagt, der Tag nach dem Kampf oder die Stunde nach dem Kampf ist die gefährlichste. Das war ein weiser Rat. Wenn man den Helm abzieht, wenn man Frucht erlebt hat, Sieg Jesu erlebt hat und dann zurückgeht nach Hause, zurück in seinen Alltag geht und dann kommt der Sieg des Satans. Die haben immer gesagt, haltet den Helm, dass man den länger aufhält. Auch nach dem Kampf. Und die Waffen, Epheser 6, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Verkündigung des Evangeliums, der Glaube, das Heil, das Wort Gottes, das Gebet, das sind unsere Waffen. Sollten uns ein bisschen zurückhalten und abrüsten mit manchen Liedern auch, also es ist an manchen neuen Liedern, die mich stört. Es gibt auch alte Lieder aus der Reformationszeit, die diesen Kampf sehr, sehr betonen. Man wird sehr schnell missverstanden, wenn da vom Schwert des Königs gesungen wird und so. Das ist sehr missverständlich. Das kann keiner verstehen, der Jesus nicht kennt. Und dass man da, und Epheser 6 macht das sehr, sehr deutlich. David nimmt seinen Stab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach, tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche dient, nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Was für ein Bild. Was für eine Situation. Nicht David ist der Held, sondern der Held in dieser Geschichte ist der Herr. Das ist das Besondere, was hier passiert. Und dann kommt der Sieg Davids über Goliath, Vers 41 bis 58. Ich habe da steht in eurer Gliederung, steht Goliaths Flucht, flucht David im Namen, ein bisschen verwirrend, Goliath verflucht David im Namen seiner Götter, muss das heißen. Aber das habt ihr schon selbst gesehen. Das ist mein Fehler. Und die Philister ging und kam David immer näher und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Der Feind ist völlig überrascht von seinem Gegner. Er verspottet seinen Gegner, sein Aussehen. Er fühlt sich sehr beleidigt und nicht ernst genommen. Hund, Kileb ist im Hebräischen, oder war eine, da im Orient war eine Bezeichnung für einen männlichen homosexuellen Prostituierten. Ihr könnt das lesen in 5. Mose 23, Vers 18. 5. Mose 23, Vers 18. Das ist, Hund ist von daher etwas ganz Schlimmes, diese Bezeichnung. Du bist ein Hund. Oder ich fühle mich als Hund. 5. Mose 23, Vers 18 zum Beispiel. Das ist auch heute im Orient, der Hund ist ja unrein. Und ist eine große Beleidigung. Wir müssen bei unserem Kalender Leben, den wir rausbringen, immer aufpassen. Wir können ganz schlecht Hundemotive haben. Weil das für viele Kulturen einfach abstoßend ist. In Deutschland ein bisschen anders. Ja. Und das, was hier hintersteckt, ist diese Beleidigung. Er verflucht David bei seinen Göttern, oder was waren das für Götter, die umfielen, wenn sie neben der Bundeslade standen. Davids Antwort im Glauben, wunderbar, spricht für sich. Was soll man da noch zu sagen? David antwortet dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird Jahwe dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. David erklärt den Kampf zwischen ihm und Goliath zu einem Kampf zwischen den Göttern Goliaths und dem einen wahren Gott. David entzaubert die Gottheit Goliaths und spricht nur seine menschlichen Waffen an. So interessant. Das, was die Worte, die der Herr ihm in den Mund legt, er lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein. Er sagt, das ist ein Mensch. Deshalb muss man immer, der Vogelscheuche im Gurkenfeld, die muss man vor Augen haben. Man muss den Gott, der umfällt, der einfach umfällt, immer wieder aufheben muss. Da fällt er nochmal um. Oder irgendwo hingetragen wird. Man muss das entzaubern, diese schrecklichen Mächte, die so stark erscheinen und auch grausam sind. Aber dagegen steht der Glaube. Steht der Glaube. Es geht in diesem geistlichen Kampf immer um den lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann sagt er, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. David kündigt den Feinden eine ganz schlimme Schande an. Der Tod ohne ein Begräbnis gilt als ganz große Schande. Das sagt er ganz bewusst. Diese Ehre Gottes führt dazu, dass da kann man nicht mehr friedlich umgehen mit den Götzen, mit den Göttern und mit den Feinden des Evangeliums. Man sagt ja, eigentlich haben wir uns ja alle lieb. Es gibt ganz stark dieses Zeugnis auch, wo man auch eine Trennung vollziehen muss. Es geht David nicht um seinen menschlichen Ruhm, sondern es geht um die Ehre des Herrn. Und das ist schon interessant, wie das Zeugnis eines einzelnen Menschen Auswirkungen hat auf eine große Versammlung, auf eine ganze Generation und darüber hinaus. Das ist ja die bewegende Biografie von so vielen, auch in der Reformationszeit und anderen Zeiten, die einfach sich im Glauben bewährt haben. Und welche Auswirkungen das hatte auf so viele Familien, so viele Menschen zu dieser Zeit. Der Glaube eines Einzelnen. Und das dürfen wir auch erleben, wenn wir treu sind, wenn wir dem Herrn folgen. Das hat Auswirkungen, die wir, ich habe gestern Abend gezeigt, dass vieles geschieht im Verborgenen noch. Vielleicht 47 Jahre lässt Gott sich Zeit, wie ich das gestern erzählt habe von dieser Frau. Das ist unser Herr, aber dass wir treu sind zu seinem Wort. David besiegt Goliath so schnell mal. Dauert noch nicht mal eine Halbzeit. Das ist also schlimm, wenn irgendwo beim Boxkampf, ist ja ganz schlimm, wenn der Boxkampf beginnt und denkst, kannst du dir noch eine Cola erst holen und so, und dann nach 10 Sekunden liegt der andere auf der Matte. Hast du gar nicht mitgekriegt. Es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen und David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. Man kann heute das in Videos wunderbar sehen. Johannes hatte mir ein Video geschickt, auch heute aus Orient, da irgendwo aus Israel. Bis 200 Meter geht das mit diesem Stein. Das ist nicht diese, die wir früher da hatten, Zwille, wo man die Leute mit ärgerte und nervte, sondern es sind diese großen Schleudern. Ich könnte das überhaupt nicht, weil ich mich selbst nicht koordinieren kann. Ich bin ursprünglich Linkshänder, wurde dann auf rechts getrimmt in der 4. Klasse. Ich habe überhaupt kein Taktgefühl. Ich kann nicht mit der linken Hand was machen, mit der rechten was anders. Das geht alles nicht. Meine spanischen Christen, die versuchen seit Jahrzehnten, mir Rhythmus beizubringen, mit dem Klatschen und so, ist unmöglich. Unmöglich, geht nicht. Meine Familie lacht immer, wenn ich... Die sind alle so musikalisch, meine Kinder. Und ich habe ihnen dann alles gegeben. Ich habe die Gabe nicht. Und ich kann... Die sagen immer, du klatschst, das kann überhaupt, das kann man gar nicht, das können die nicht, was ich einfach kann. Und mit der Schleuder, wenn ich das, wie ich das Video sah, da, wenn du da da drehst, dieses Riesending, und dann drehst du dich noch dreimal rum. Und dann lässt du das eine Seil los und dann fliegt er fast 200 Meter weit und trifft ins Ziel. Also das ist der Wahnsinn. Aber es funktioniert auch heute noch. Und ja, einfach Knockout in der ersten Runde. Und David hat sich nicht versteckt. Er hat in der Situation, ist er auch nicht auf die Knie gegangen und hat angefangen zu beten. Es gibt ja diese schöne Geschichte, Josaphat, wo da die Musik gemacht wird. Jericho kennt man auch, wie die da rumgezogen sind. Hier ist David nicht, macht keine Musik, singt kein Lied, betet nicht, war sowieso im Gespräch mit seinem Herrn, sondern er kämpft. Er kämpft. Und wenn ich da nochmal Spurgeon zitieren darf, weil das ist ja oft auch so eine Frage, ja, braucht es auch noch ein paar Leute, die kämpfen. Auch in der Öffentlichkeit, dann eben gesprochen über den einen oder anderen. Es braucht Leute, die auch in der Öffentlichkeit das Zeugnis von Jesus ganz klar auch demonstrieren und sagen. Spurgeon sagte zu diesen geistlichen Leuten in seiner Zeit, die meinten, man müsste nur beten. Die Faulpelze unserer strenggläubigen Kirchen schreien, Gott wird sein eigenes Werk tun. Und dann suchen sie das weicheste Kissen heraus, das sie finden können und legen es unter ihren Kopf und sagen, die ewigen Absichten werden ausgeführt werden. Gott wird verherrlicht werden. Das ist alles ein sehr schönes Gerede, aber es kann mit den bösartigsten Absichten verwendet werden. Man kann Opium daraus machen, das einen in einen tiefen und furchtbaren Schlummer lullt und verhindert, dass man überhaupt zu irgendetwas zu gebrauchen ist. Also es braucht noch ein paar Leute, die sich auch nicht zu schade sind, in der Öffentlichkeit zu stellen. Und das ist alles andere als angenehm. Der Sieg Gottes wurde innerhalb von Sekunden errungen. Auch das ist ein wunderbarer Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Das ist das Evangelium. Christus starb für unsere Sünden. Das ist an einem ganz bestimmten Ort, einem bestimmten Tag, einer bestimmten Stunde durch ein einmaliges Ereignis passiert auf Golgatha, 14. Nisan im Jahr 30 oder 32 nach Christus um 15 Uhr am Nachmittag. Es ist vollbracht. Da ist der Triumph über alle Mächte der Finsternis, der Sieg Jesu vollzogen worden. Und das ist hier bei David so schön zu sehen, in einem Moment. Und so überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief, trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Letztlich hat David den Sieg bei den Schafen errungen. Wie oft hat er geübt mit der Schleuder? Ja, das, was wir im Verborgenen tun, das ist das, was wir auch erleben dürfen, was Gott wirkt. Und der Glaubensmut des David ist ein wunderbares Zeugnis des Glaubens. Da möchte ich uns zu ermutigen. Die Leute im Volk Gottes sagten alle, Goliath ist groß, wir können ihn nicht besiegen. David dachte und sagte, Goliath ist so groß, ich kann den gar nicht verfehlen. So einfach. Also er hat es nicht gesagt, aber ich meine, wenn ich seinen Glauben so sehe. Du siehst die einen sagen so groß, das geht überhaupt nicht. Und andere so groß, ja, den können wir ja gar nicht verfehlen. Niemand verachtet deine Jugend. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. 1. Timotheus 4, Vers 12 hat Paulus an Timotheus gesagt. Der Sieg Israels dann über die Philister. Und dann kehren sie zurück. Und dann kommt es, ich habe da einfach geschrieben, ich wusste nicht, wie man das beschreiben soll. Meine lieben Brüder, die haben so schöne Überschriften zu den Kapiteln gefunden. Die sind da so begabt, haben das so zugeordnet, einem Thema. Ich finde das großartig. Mir fehlt da etwas, die Begabung. Ich habe hier am Schluss, 1. Samuel 17, 55 bis 58, Sauls eigenartige Begegnung mit David. So richtig verstehen tue ich das auch nicht. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heeresobersten, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann Abner? Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte, frag, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiters. Es ist ja auffällig, dass Saul jetzt schon alles verwendet, den Namen Davids nicht in den Mund nimmt. Das kommt ja noch heute Nachmittag und morgen auch nochmal, oder heute Abend, der Konflikt auch da mit Jonathan und so, dass Saul nicht, nachdem auch dann dieses große Jubel da war, und der hatte Horror vor dem Namen, vor dem Aussprechen des Namens David. Er will hier wissen, wessen Vater er ist, aus welcher Familie er kommt, wer der Vater ist. Ja. Wie benebelt war der eigentlich? Hat er was getrunken oder was? Und der Abner, ja, warum sagt er nichts? Wir wissen es ja nicht genau, was dahinter steckt. Wir wissen nicht, ich habe eben gesagt, kann sein, dass David immer hinter dem Vorhang gespielt hat, aber es kann auch sein, dass Saul wegen des bösen Geistes nicht ganz bei Sinnen war. Man fragt sich schon manchmal, wie viel dummes Zeug können Leute eigentlich schreiben und sagen? Dass man wirklich auch Dinge einfach verdreht, einfach Lügen ausspricht und man merkt es nicht. Oder man weiß nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und wie viel böser Geist ist auch da? Auch den Gott schickt in der Situation, um Gericht zu üben. Kann auch sein, dass dass David nicht seine ganze Zeit im Palast zugebracht, er ging ja immer hin und her. Und es ist möglich, dass sich Davids Aussehen während der Zeit, in der er von Saul weg war, auch so verändert hat, dass Saul ihn nicht sofort erkannt hat. Ist ja mein Problem auch, wenn ich jemanden von euch nach 2 Jahren wiedersehe. Das ist schrecklich. Ich habe eine Namensdemenz, das ist so schrecklich. Und ich genieße das so, Geschwister zu treffen. Aber manchmal verändert sich auch Aussehen. Manchmal zum Positiven, manchmal zum Negativen. Das ist bei David, er war ja sehr jung. Und diese Zeit, natürlich ist da eine Wahnsinnsveränderung. Aber wir wissen es nicht. Es stellen sich chronologische Fragen. Ist Samuel 16, 14 bis 23 vielleicht erst später passiert? Ist aber jetzt auch nicht das Entscheidende, was wir nicht einfach sagen können. Römer 15, Vers 4, nochmal zum Schluss. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wo finden wir in dieser Geschichte Belehrung? Wo finden wir Hoffnung und Ermutigung für unseren Glauben? Es geht in der ganzen Schrift und auch hier um Jesus Christus. Das ist immer die Mitte. Im Alten Testament wird uns die Vorbereitung gezeigt. Für sein Kommen auf diese Erde wird uns gezeigt, wie kaputt die Welt ist, was die Sünde an Auswirkungen hat. In den Evangelien wird uns das Kommen und Auftreten Jesu auf dieser Erde berichtet. In der Apostelgeschichte geht es um die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. Das ist ja nicht die Geschichte der Apostel, sondern das ist die Geschichte, die Jesus Christus tut, durch ganz normale Männer und Frauen, die unterwegs waren. Ob sie es wollten oder nicht, ob sie verfolgt wurden, sie waren seine Zeugen. In den Briefen des Neuen Testaments wird uns der Glaube an Jesus, an den Herrn Jesus, den Glauben an das Evangelium erklärt. Die Offenbarung berichtet uns von seinem zweiten Kommen auf diese Erde und die Auswirkungen für uns. Und alle Scheinwerfer richten sich immer auf Christus. Das ist wichtig. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Und mich hat diese Geschichte ermutigt, einfach Jesus anzuschauen und mich zu freuen, dass nicht ich kämpfen muss. Er stellt mich in den Kampf. Aber er ist der, der handelt und wirkt. Und was für ein Herr, was für einen Herrn haben wir. Wir sind unterwegs in seinem Triumphzug. 2. Korinther 2, Vers 14 habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. 2. Korinther 2, 14 wird leider von manchen Christen missverstanden. Manche lesen da, dass der Herr die Gemeinde den Triumph haben lässt. Im Triumphzug des Herrn geführt werden, heißt, wir sind Besiegte. Wir sind angekettet an ihn, die hinten ihm nachlaufen. Nicht wir werden gefeiert. Das ist das Bild von dem römischen Herrscher, der die Gefangenen dann nach Rom geführt hat. Und so ist Gemeinde Jesu, so sind Nachfolger Jesu. Wir sind Besiegte. Deshalb sagt Paulus, wir sind im Triumphzug des Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt er, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Manche Christen haben da bisher irgendwie einen falschen Floh im Ohr. Irgendwas ist da in den falschen Hals gekommen. Und deshalb wichtig, uns wird Jesus vor Augen geführt. Er hat den Sieg errungen. Wir müssen an der Stelle nicht mehr siegen, sondern wir dürfen diesen Sieg erleben, den er errungen hat. Und dazu kommt ja noch mehr in den nächsten Kapiteln, die wir betrachten.